Bevor es mit der Folge losgeht, kommt hier eine kurze Werbung.
Frisch informiert in den Frühling starten. Jetzt mit unseren Frühlingsangeboten. Geht auf aktion.oz-online.de/saison und freut euch auf 4 Wochen E-Paper zum halben Preis.
Aktenzeichen Ostfriesland.
Der Crime-Podcast der Ostfriesen-Zeitung.
Herzlich willkommen zurück zu Aktenzeichen Ostfriesland. Es geht immer noch um die Wiesmoor Connection. Mein Name ist Nicola Nording, ich bin Ressortleiterin bei der Ostfriesen-Zeitung und bei mir ist weiterhin mein lieber Kollege Daniel Noglik, der diese ganze Geschichte recherchiert und aufgedeckt und auch mittlerweile jedes Mal im Gericht sitzt. Hallo Daniel.
Ja, hi, moin.
Und beim letzten Mal hatten wir ja lang und breit über das Thema Befangenheitsantrag gesprochen und es ist eine Entscheidung getroffen worden. Daniel, wie ist die Entscheidung gefallen?
Ja, ich hatte mir Gedanken darüber gemacht, die wird es spannend gestalten, aber ich sag's jetzt einfach mal. Also der Befangenheitsantrag ist abgelehnt worden, beziehungsweise zurückgewiesen worden, das ist der richtige Begriff.
Und was bedeutet das jetzt? Weil das ein Antrag abgelehnt wird, ist ja bei Gericht nichts Ungewöhnliches, aber welche Folgen hat das jetzt?
Genau, erstmal im Grunde ja gar keine Folgen. Also sollte der Befangenheitsantrag, das Ablehnungsgesuch erfolgreich gewesen sein, dann wären der Vorsitzende Richter Björn Raab und der Beisitzer Jan Klein abgelehnt worden. Das heißt, sie hätten nicht mehr am Prozess teilnehmen dürfen und alles hätte nochmal neu gemacht werden müssen. Dadurch, dass jetzt dieser Antrag zurückgewiesen worden ist, ändert sich im Verfahren, ich möchte sagen glücklicherweise, jetzt nichts, weil wir sonst, wie gesagt, hätten alle Verhandlungstage nochmal neu machen müssen. Und das wäre natürlich für alle Beteiligten, auch für die Presse, die ja nun dann in Form von mir und von anderen Kollegen, Kolleginnen da ist, auch noch eine Belastung, Arbeitsbelastung bedeutet.
Aus welchem Grund ist der denn jetzt eigentlich abgelehnt worden?
Aus zweierlei Gründen. Darüber entschieden hat die sogenannte Vertreterkammer, also natürlich nicht mit Beteiligung von Raab und Klein. Ist ja logisch, die können nicht selber darüber entscheiden, ob sie abzulehnen sind oder nicht. Der Antrag wurde zurückgewiesen wegen Unbegründetheit und wegen Unzulässigkeit. Das klingt erstmal sperrig, aber man kann das, glaube ich, auch relativ einfach erklären. Also es gibt zwei Gründe, die mir dann auch die Pressesprecherin des Landgerichts genannt hatte, die den Beschluss dann vorliegen hatte. Einerseits ist es so, dass in Deutschland die Gerichte, die ja jetzt im Fall dieser der ersten großen Strafkammer aus den beiden Berufsrichtern und zwei ehrenamtlichen Richtern bestehen, also den beiden Chefen, geheim beraten. Das heißt, über jeden Antrag und am Ende auch über das Urteil wird in einem Richterzimmer zu viert gesprochen. Da ist die Öffentlichkeit nicht dabei, sind die Anwälte nicht dabei. Und da hatte jetzt die Vertreterkammer gesagt, naja, der Antrag hatte sich darauf gerichtet, dass Björn Raab und Jan Klein willkürlich handelten und sich schon festgelegt hätten, dass Christian Rademacher zu verurteilen sei. Aber eigentlich wissen wir ja gar nicht, ob in den Beratungen die beiden so argumentiert haben. Es könnte ja auch sein, dass in den ganzen Beschlüssen Björn Raab und oder Jan Klein eigentlich ihn verteidigt hätten, weil wir gar nicht wissen, was hinter den verschlossenen Türen besprochen wurde. Und deswegen wurde der Antrag als unzulässig zurückgewiesen, weil gar nicht klar ist, wie die beiden in ihren Köpfen so drauf sind. Und unbegründet war der Antrag aus Sicht des Gerichts, weil allein diese Entscheidung im Prozess sozusagen gar keine Grundlage für so einen Antrag sein können. Der Anwalt von Christian Rademacher-Jelten hatte ja gesagt, das Gericht hat vor einiger Zeit entschieden, dass er nicht aus der Haft darf, weil er gewusst habe, dass die Cannabisplantage da sei, denn er habe Mieter rausgeschmissen, die vielleicht hätten sehen können. Jetzt gab es ein paar Wochen später einen Gerichtsbeschluss, da ging es um Beweisantrag, der wurde abgelehnt mit der Begründung, dass die Cannabisplantage ja gut abtrennbar gewesen sei vom Rest des Gebäudes und deshalb gar nicht entdeckt werden könnte. Das ist ja erstmal widersprüchlich, aber das Gericht argumentiert damit, dass sich natürlich im Laufe des Verfahrens die Beweislage ja auch ändert. Und nur weil ein Beschluss so begründet wird und der andere so begründet wird, lässt das ja nicht auf die Befangenheit der Richter schließen. Und ja, aus diesen beiden Gründen ging es dann an die Zurückweisung und damit ändert sich im Prozess gar nichts.
Finde ich aber auch schön, dass die Begründung ist, naja, wir können denen ja nicht in den Kopf reingucken. Das ist ja eigentlich in der Regel immer so, oder nicht?
Ja, schon, aber das ist ein Punkt, den man vielleicht so, oder ich als Laie ja gar nicht auf dem Schirm hatte. Man kann ja, also die Schöffen waren explizit ausgenommen worden aus diesem Befangenheitsantrag. Aber wir wissen ja wirklich nicht. Vielleicht haben sich die Schöffen ja auch in der Beratung durchgesetzt und gesagt, wir müssen das ablehnen, wir müssen das ablehnen. Vielleicht waren ja Raab und Klein ja voll auf Seite der Verteidigung. Die dürfen ja hinterher nicht darüber sprechen. Also nur weil Raab als Vorsitzender den Beschluss vorträgt, heißt ja nicht, dass das auch seine Meinung ist. Der darf sich da nicht hinsetzen und sagen, ja, ich hätte das ja ganz anders gemacht, aber ich wurde überstimmt. Das ist ja nicht zulässig.
Kleiner Exkurs zum Thema Schöffen, nämlich, magst du das nochmal erklären? Weil das ist ja tatsächlich so, man sitzt da eigentlich und da sitzen dann die hauptamtlichen Richter und die Schöffen. Und ich habe das jetzt auch schon bei in Redaktionskonferenzen durchaus auch gehört und gesagt, ja gut, aber die Schöffen, die haben ja eh nichts zu sagen. Ist das so?
Nee, also rechtlich ist das nicht so. Wir wissen es natürlich auch nicht, was die, wie viel die wirklich zu Wort kommen. Ich kann es dir mal grundsätzlich erklären. Also wenn man sich einen größeren Gerichtsprozess anguckt, ein Schöffengericht, erkennt man die Schöffen relativ leicht, weil es die einzigen sind, die vorne sitzen und keine schwarze Robe tragen. Also die Berufsrichter tragen eine, Protokollkraft trägt eine Robe, Staatsanwalt, Staatsanwältin auch und die Verteidigung auch. Gut, die Angeklagten tragen auch keine. So. Aber die, die da oben auf der Richterbank sitzen und keine Robe tragen, das sind die Schöffen, die Schöffinnen, die ehrenamtlichen Richter. Die werden gewählt, auch in diesem Jahr ist wieder Schöffenwahl. Und die setzen sich im Idealfall zusammen aus möglichst allen Bevölkerungsschichten. Wenn sich nicht genug Leute bewerben für das Schöffenamt, das Ehrenamt, werden welche ausgesucht. Da kann man auch nur mit sehr, sehr guten Begründungen sich da rauswinden. Ist ein sehr zeitintensives Ehrenamt, weil naja, ich sag mal, wenn eine Vorstandssitzung im Sportverein ist und sagt, oh, ich kann da eigentlich gar nicht, dann gehe ich da halt mal nicht hin. Aber wenn ein Gerichtsprozess ist und ich Schöffe bin, kann ich nicht sagen, nee, passt mir halt nicht so gut. Die müssen dann kommen. Die haben rechtlich dieselbe Stellung wie die Berufsrichter. Die haben in der Regel kein Jura studiert und sollen qua Gesetz dafür da sein, dass so die normale, in Anführungszeichen, Lebenserfahrung bei der Urteilsfindung auch eine Rolle spielt. Die kriegen auch vorher nicht die Akten, also der Richter, der, also Björn Raab hat sich ja vor diesem Prozess total darauf vorbereitet, hat die Akten gewälzt, die Ermittlungsakten gelesen, sich selber eine Strategie wahrscheinlich zurechtgelegt, in welcher Reihenfolge er welche Zeugen befragen will und so weiter, sich Fragen vorab notiert. Die Schöffen kriegen die Akten nicht. Die werden einfach in den Prozess geworfen und sollen mit ihrer Lebenserfahrung schauen, glauben, können wir diesem Menschen glauben, ist die Person schuldig, all das. Und in jedem Gerichtsbeschluss, in dem Urteil und im Strafmaß am Ende, also wie hart ist jemand zu bestrafen, haben die Schöffen dasselbe Stimmrecht wie der Berufsrichter. Das heißt, die können im Zweifel auch, Schöffen können im Zweifel auch Berufsrichter überstimmen. Insbesondere am Amtsgericht, im Schöffengericht ist das ein Ding, da sitzt nämlich nur ein Berufsrichter und zwei Schöffen.
Stimmt.
Das heißt, wenn die beiden von der Unschuld überzeugt sind und der Berufsrichter glaubt, dass diese Person schuldig ist, wird sie trotzdem freigesprochen. Also eine ziemliche Macht eigentlich.
Spannend, ja. Ja, vor allen Dingen, ja. Also, wenn ihr jetzt Lust habt, Schöffen zu werden, es ist Schöffenwahl in diesem Jahr. Alle weiteren Infos gibt's auf den Seiten eurer Kommunen, denn in jeder Kommune werden Schöffen gesucht derzeit. Aber das nur am Rande. Du warst ja am Mittwoch, wir zeichnen heute am Freitag auf, du warst am Mittwoch wieder im Gericht. Und da kam noch eine ganz andere Sache zutage. Magst du mal erzählen, was da noch los war?
Ja, man geht ja, oder ich gehe in diese Gerichtsprozesse oftmals ja ohne zu wissen, was wirklich passiert. Also manchmal deutet sich das am vorherigen Verhandlungstag schon so ein bisschen an, dass schon mal gesagt wird, welches Zeugenprogramm möglicherweise auf dem Plan steht und so. In dem Fall ist was passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Ich glaube, niemand hat so richtig damit gerechnet, weil es so viele erstaunte Kommentare gab hinten im Zuschauerbereich. Und zwar hatte vor einigen Wochen, oder nee, ich fange anders an, es gibt ja noch weitere Verfahren dieser ganzen Wiesmoor-Komplexität. Ist ja klar, hatten wir auch schon drüber gesprochen, es wird noch was wegen Subventionsbetrug kommen, es wird wegen der Testzentren noch was kommen. Und aber im Drogenbereich gibt es noch ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Aurich. Da werden nämlich drei Männer beschuldigt, für die Verpackung von Cannabis in Wiesmoor zuständig gewesen zu sein. Nicht in diesem Autohaus, sondern in einem Bauernhaus, auch an der Hauptstraße da. Und zwei Männer davon haben die schon geschnappt mit internationalen Haftbefehlen. Einer ist aber noch auf der Flucht. Und das Verfahren könnte ja auch für den aktuellen Drogenprozess von Relevanz sein, weswegen ein Verteidiger, Herr Terron, Akteneinsicht beantragt hat. Das können Verteidiger machen. Im Grunde basiert die ganze Verteidigungsarbeit auf dieser Akteneinsicht. Denn wenn die Verteidiger nicht wissen, was die Polizei gegen ihren Mandanten zusammengetragen hat, ist eine faire und effiziente Verteidigung gar nicht möglich. Und damit würde der faire Gerichtsprozess ja auch dann torpediert werden. Oberstaatsanwalt Helge Ommen in der die Anklage vertritt in dem Prozess, hat auch gesagt, ich habe kein Problem, können Sie reinschauen, kein Thema. Und er hatte dann reingeschaut, der Anwalt, Terron. Und hat jetzt im Gericht so seine Erkenntnisse mal mitgeteilt, weil er relativ bestürzt war. Denn er sagte zusammenfassend, in diesem Verfahren sind ganz schön viele Erkenntnisse, die für diesen Drogenprozess eine Rolle spielen könnten. Denn die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ermittelt gegen einen dieser anderen Verdächtigen, weil dieser möglicherweise oder mutmaßlich für Drogenplantagen in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern die Elektrik gemacht haben könnte. Elektrik deshalb wichtig, wir erinnern uns, die wollten ja keine Stromkosten bezahlen und haben deshalb einen Bypass gelegt in diesem ehemaligen Autohaus, damit die Strom abzapfen konnten aus dem EWE-Netz, ohne ihn zu bezahlen. Mhm. Und ein findiger Polizeibeamter aus Aurich, der sich dann die Unterlagen aus Kaiserslautern angeschaut hat, kam zum Schluss, diese Anlage, diese Bypass-Anlage für den Stromdiebstahl in Wiesmoor sieht ja genauso aus wie die auf den Bildern, die dieser Drogenplantagen-Elektriker, der mutmaßliche, in anderen Plantagen gemacht hat. Mhm. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, vielleicht war dieser Mensch ja nicht nur fürs Verpacken zuständig, sondern vielleicht hat er ja auch die Kabel verlegt oder den Bypass da installiert im Ex-Autohaus in Wiesmoor. Und damit tritt das Ganze natürlich in Zusammenhang mit einem möglicherweise europaweit agierenden Drogenring oder so. Und die Empörung bei Herrn Terron war deshalb so groß, weil die Staatsanwaltschaft diese Akten offenbar nicht dem Gericht zur Verfügung gestellt hat.
Wie kann denn das sein?
Ja, das ist die Frage, die dann aufgeworfen wurde. Björn Raab als Vorsitzender hat auch in dem Prozess gesagt, wir hören jetzt von diesen Informationen zum ersten Mal. Wir müssen das mal sacken lassen, sagte er wörtlich. Und das nochmal jetzt mit den Schöffen und meinem Beisitzer mal beraten, um zu gucken, wie das jetzt zu bewerten ist und wie das jetzt da eine Rolle spielt in diesem Prozess. Herr Omm hatte gesagt, naja, ich wollte jetzt hier nichts zurückhalten. Jeder, der Akteneinsicht möchte, kann die auch bekommen, alle Verfahrensbücher, kann da reinschauen. Nur Terron und auch Dr. Stefan Weinert, der Christian Rademacher-Jelten verteidigt, haben sehr deutlich gemacht, dass sie eigentlich es schon erwartet hätten, dass die Staatsanwaltschaft proaktiv zumindest auf das Gericht zugeht, damit das dann Teil des Prozesses wird. Denn die Verteidigungslinie ist ja jetzt klar. Terron sagt, naja, wenn da so ein internationaler Drogenring was mit zu tun hat, dann hat mein Mandant, ja, der macht da mal nichts, der hat damit nichts zu tun.
Nur der kleine Fisch da irgendwo.
Na, nicht mal das. Also der hat ziemlich deutlich gesagt, dann hat meiner, das beweist ja, dass meiner nichts damit zu tun hat. Und Dr. Stefan Weinert ist natürlich dann direkt hinterher und gesagt, naja, wenn der nichts damit zu tun hat, dann waren ja alle Gespräche zwischen meinem Mandanten und dem ja wohl auch völlig unverfänglich. Und dann ist meiner auch frei zu sprechen. So, das kann man jetzt glauben oder nicht glauben, ne?
Strategie ist aber zumindest nachvollziehbar.
Absolut. Ich glaube aber auch, dass dieses Verfahren, was noch läuft und dass diese Akten, die da jetzt irgendwie da sind, auch eine große Rolle in diesem Verfahren spielen dürften. Das kann jetzt das Gericht ja nicht ignorieren, dass es das gibt. Terron hatte jetzt tatsächlich beantragt, die Akten beizuziehen. Das ist dann so dieser formelle Akt. Ja, das muss dann alles ja natürlich rechtlich sauber laufen. Und er hat auch beantragt, die Ermittler in dem Verfahren dann auch in dem aktuellen Verfahren zu vernehmen, um zu gucken, inwieweit denn das jetzt alles irgendwie miteinander zusammenhängen könnte. Ja, das ist ganz spannend, weil das Ganze noch das auf einen größeren, vielleicht sogar internationalen Kontext anhebt. Weil man sich natürlich schon fragt, wie konnte denn in so einer großen Professionalität so eine Plantage mitten in Wiesmoor gebaut werden? Das waren ja keine Anfänger.
Die Frage stand ja relativ lange im Raum. Wie kann das sein?
Ja, genau. Und es ist natürlich ein großer Zufall, dass der Mensch, der irgendwie damit mit dem Verpacken in Zusammenhang stehen sollte, der große Drogenhanfplantagen-Elektriker sein soll und Fotos von anderen Plantagen hat, wo die Elektrik genauso war. Das kann Zufall sein. Ist aber vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich, dass es ein Zufall ist. Ich weiß auch nicht, vielleicht werden auch alle Plantagen auf der Welt gleich verdrahtet. Aber auch das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Vielleicht gibt es im Darknet da ja so eine Aufbauanleitung.
Ja, naja, vielleicht gibt es Schaltpläne oder so unter Kriminellen, die sich da austauschen. Keine Ahnung. Aber das wird dann wahrscheinlich schon irgendwie zu ergründen sein.
Das wird also jetzt die Aufgabe für die nächsten Wochen sein, richtig?
Das vermute ich. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie das Gericht das jetzt bewertet. Ich stelle mir das auch so als kleinen Schock vor, wenn man dann da so sitzt und dann hört man das und denkt sich, oh, okay, das haben wir noch nie gehört. Ja, muss erstmal verarbeitet werden. Weiter geht's erst in der übernächsten Woche. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, es wird sich noch ein bisschen ziehen. Björn Raab hatte in der letzten Verhandlung Die Anwälte darum gebeten, ihm Termine zuzuschicken bis Mitte Juni. Wir haben jetzt Mitte März. Das Verfahren zieht sich noch eine ganze Weile hin. Da hatte Stefan Weinert auch noch was drauf abgezielt, weil das Gericht ja schon vor einiger Zeit gesagt hätte, dass eigentlich für die Kammer, also für die Richter, die Beweisaufnahme schon eigentlich längst abgeschlossen wäre. Die hatten ihre Beweise zusammen und die Rechtsanwälte hatten ja ganz viele Anträge gestellt, die noch zu bearbeiten waren. Und Stefan Weinert hatte dann relativ impulsiv und aufbrausend, das muss man auch sagen, aber schon in den Raum gestellt, ja gut, aber jetzt wusste das Gericht überhaupt nichts von dieser eigenen Aktenlage und hätte jetzt quasi ein Urteil gefällt, ohne davon gewusst zu haben. Und das hat ihn irgendwie schon ziemlich bedrückt, wenn man so will. Und ja, ist ein Vorwurf, der im Raum steht, den man sich sicherlich auch gefallen lassen muss. Ich weiß nicht, wie die rechtlichen Zusammenhänge sind, ne? Ich weiß nicht, ob die Staatsanwaltschaft verpflichtet ist, in diesem Stadium, wo sie jetzt sind, diese Akten dem Gericht schon zu geben oder also proaktiv auf irgendwen zuzugehen. Das weiß ich schlicht nicht. Helge Omm hat aber auch gesagt, dass die Akte noch nicht vollständig sei, dass diese Handy-Auswertung, die der Grundlage der Recherche da waren, schnell zusammengestellt wurden, um irgendwie einen Haftprüfungstermin klarzumachen und so. Also, dass die Akte noch nicht so weit fortgeschritten sei. Ich weiß es nicht, an welchem Stadium da Verpflichtungen bestehen. Auf jeden Fall liegt es auf dem Tisch, die Akte sozusagen, wenn man in diesem Bild bleiben möchte. Und damit muss jetzt gearbeitet werden.
Und es könnte ja tatsächlich jetzt im krassesten Fall tatsächlich dann quasi auch nochmal alles umwerfen. Weil wenn es wirklich ein international agierender Drogenring ist, der das gemacht hat und Christian Rademacher-Jelten wirklich nur eine Figur oder nicht mal das ist, das würde ja diesen Prozess tatsächlich maßgeblich verändern.
Ja, also im Moment weiß ich gar nicht so genau. Also es würde für uns, also für die Öffentlichkeit so den Blick ändern.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das in der Strafbarkeit unbedingt was ändern würde. Denn also Christian Rademacher-Jelten ist ja Stand jetzt noch wegen Beihilfe angeklagt.
Ja.
Und der Mensch, der Geschäftspartner, der ebenfalls auf der Anklagebank sitzt, ist ja wegen des Drogenhandels im Grunde oder Anbaus angeklagt. Es kann natürlich sein, dass wenn jetzt irgendwie bewiesen wird, dass die beiden damit was zu tun haben, was ja noch offen ist, Unschuldsvermutung im Strafprozess, da aber jetzt noch ein Boss drüber stand, kann sich es natürlich an der Strafbarkeit für Terrans Menschen irgendwas ändern. Vielleicht würde dann, gibt es da eine Mittäterschaft oder eine Beihilfe oder was auch immer. Es kann sich schon was ändern, aber sollte das Gericht am Ende davon überzeugt sein, dass Christian Rademacher-Jelten der Beihilfe schuldig ist, dürfte das an dessen Beteiligung wahrscheinlich nicht so viel ändern. Mit einem dicken Sollte, ne? Wir wissen es ja nicht.
Ich wollte gerade sagen, es gilt ja auch immer noch die Unschuldsvermutung.
Genau.
Und da müssen wir ja auch immer wieder drauf hinweisen.
Ja, der Prozess dient der Wahrheitsfindung.
Genau.
Und die Wahrheitsfindung wird noch einige Monate dauern.
Tja. Ich würde vorschlagen, lieber Daniel, dass wir nicht zu jedem Prozesstag jetzt wieder einen Podcast machen, sondern jetzt erstmal wieder Erkenntnisse sammeln und dann uns zurückmelden, wenn wir wirklich Neues und wirklich Veränderndes haben, richtig?
Genau, ich hatte es eingangs gesagt, wir wissen nie, was passiert, es ist so ein bisschen Wundertüte und wenn die Wundertüte was Spannendes ausspuckt, dann melden wir uns zurück.
Alles klar, dann erstmal vielen Dank, dass du uns auf Stand gebracht hast.
Sehr gerne.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Weitere Informationen unter www.oz-online.de.